Sakeda. Persönliches Klagen. Chayishnu. Zerstörend. Maya Maya. Allbarmherzig. Sukarasya. Der Herr als Eber. Janaha. Der Janaloka-Planet. Tapaha. Der Tapoloka-Planet. Sadhya. Der Satyaloka-Planet. Nivasinaha. Bewohner. Te. Sie alle. Trivihi. Von den drei Veden. Ravitrai. Durch die allglückspendenden Mantras. Nunayaha. Große Denker und Weise. Agrinansma. Chanteten. Übersetzung. Als die großen Weisen und Denker, die auf Janaloka, Tapaloka und Satyaloka wohnten, die gewaltige Stimme des Herrn als Eber hörten, die der allglückspendende Klang des allbarmherzigen Herrn ist, chanteten sie glückbringende Mantras aus den drei Veden. Erläuterung. Das Wort Maya, Maya, ist in diesem Vers sehr bedeutsam. Maya bedeutet Barmherzigkeit, bestimmtes Wissen und auch Illusion. Der Herr als Eber ist daher alles. Er ist barmherzig, er ist alles Wissen und er ist auch Illusion. Auf den Klang, den er als die Eber-Inkarnation von sich gab, antworteten die großen Weisen auf dem Planeten Janaloka, Tapaloka und Satyaloka mit vedischen Hymnen. Auf diesem Planeten leben die höchsten intellektuellen und frommen Lebewesen, und als sie die außergewöhnliche Stimme des Ebers hörten, konnten sie verstehen, dass dieser Klang vom Herrn und von niemand sonst ausging. Sie antworteten daher, indem sie zum Herrn mit vedischen Hymnen beteten. Der Erdplanet war im Schlamm versunken, doch als die Bewohner der höheren Planeten den Klang des Herrn hörten, jubelten sie alle, denn sie wussten, dass der Herr da war, um die Erde zu retten. Brahma und all die Weisen wie Bhrigu und Brahmas andere Söhne und andere gelehrte Brahmaner waren daher belebt und gemeinsam priesen sie den Herrn mit den transzentralen Schwingungen vedischen Hymnen. Die wichtigste ist der Vers aus dem Brihad Naradiya Purana. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nisham yate gagaritam svake rakya yishnu maya maya sukarasya janastapa Satya Nivasinaste Trivi Pavitra Munayo Trinansma. Heute haben wir den Erscheinungstag von Sri Varaha. Als die Erde einst von einem Dämon namens Hiranyaksha auf den sofort. Es gibt zwei verschiedene Inkarnationen Varahas, die zu verschiedenen Zeitaltern kommen und leicht verschiedene Lilas ausführen. Eine Lila Varahas ist hier beschrieben, und zwar begab es sich einst, dass die Erde, die der Zufluchtsort aller Lebewesen ist, im weiten Meer der Ursachen untertauchte. Und daraufhin überlegte sich Brahma, was jetzt zu tun sei. Als er so überlegte, kam aus seiner Nase heraus ein Eber, so groß wie die Daumenspitze. Sagt so groß. und wurde dann größer und immer größer, wie Brahma zusah, was da aus seiner Nase, hervorgekommen war. Dann brüllte diese Eberinkarnation plötzlich, sodass alle Brahmanas auf allen Teilen, in allen Teilen des Universums anfingen, vedische Hymnen zu chanten, um den höchsten Herrn gebührlich zu antworten. Und der Eber tauchte daraufhin ein in das Meer der Ursachen und holte den Erdplaneten aus dem aus dem Schmutz hervor, dem Schlamm auf dem Boden des Karana-Ozeans. Das heißt hier, als der Herr in der Gestalt eines Ebers wie ein riesiger Berg in das Wasser tauchte, zerteilte er die Mitte des Meeres und zwei hohe Wellen erschienen wie die Arme des Meeres, das laut schrie, als bete es zum Herrn: O Herr aller Opfer, bitte zerteile mich nicht, gewähre mir gütigerweise deinen Schutz. Der Herr in seiner Gestalt eines Ebers durchdrang das Wasser mit seinen Hufen, die spitzen Pfeilen glichen, und fand die Grenzen des Meeres, obwohl dieses unbegrenzt war. Er sah die Erde, den Ruheort für alle Lebewesen, da liegen wie zu Beginn der Schöpfung und hob sie persönlich hoch. Der Herr in seiner Gestalt eines Ebers nahm die Erde mit Leichtigkeit auf seine Hauer und hob sie aus dem Wasser heraus. So erschien er sehr prachtvoll. Während sein Zorn wie das Sudarshan-Rad leuchtete, tötete er darauf sogleich den Dämon Hiranyaksha, obwohl dieser versuchte, mit dem Herrn zu kämpfen. Ja, Srila Jiva Goswami zufolge beschreiben die vedischen Schriften die Inkarnation Sri Varahas des Ebers in zwei verschiedenen Vernichtungen, nämlich der Chakshusha-Vernichtung und der Svayambhuva-Vernichtung. Die hier besprochene Erscheinung der Eber-Inkarnation fand während der Svayambhuva-Vernichtung statt, als alle anderen Planeten außer den höheren Jana, Maha und Satya im Wasser der Vernichtung untergetaucht waren. Diese bestimmte Inkarnation des Ebers wurde von den Bewohnern der oben erwähnten Planeten gesehen. Srila Vishwanatha Chakravarti ist der Ansicht, der weise Maitreya habe die Erzählung von den beiden Eber-Inkarnationen während der verschiedenen Vernichtungen verbunden und in seiner Beschreibung für Vidura zusammengefasst. Darauf tötete der Herr in seiner Gestalt eines Ebers den Dämon im Wasser, ebenso wie ein Löwe einen Elefanten tötet. Die Wangen und die Zunge des Herrn waren mit dem Blut des Dämons bedeckt, gerade so wie ein Elefant rötlich wird, wenn er in der purpurnen Erde gräbt. Darauf hielt der Herr, der wie ein Elefant spielte, die Erde auf den Enden seiner gebogenen weißen Hauer in der Schwebe. Er nahm eine bläuliche Körpertönung an wie die eines Tamalbaumes, und so konnten die Weisen unter der Führung Brahmas verstehen, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes war, und brachten daher dem Herrn achtungsvolle Ehrbietung dar. So, diese Eberinkarnation, die wir hier auf diesem Bild sehen können, wie er mit Hiranyaksha, den Dämon, kämpft, ist eine äußerst glückverheißende Inkarnation des Herrn, aber auch eine sehr erstaunliche Inkarnation. Keiner würde denken, dass der Herr die Form eines Schweines annimmt, oder? Normalerweise nicht. Normalerweise denken wir, ein Schwein, die graben im Kot herum. Es gibt zwei Arten von Schweinen, sagt Srila Prabhupada. Die eine sind in den Städten und Dörfern, wo sie den Kot der Menschen essen. Und die zweite Art sind die Dschungelschweine, die noch gefährlicher sind. Ein echtes Dschungelschwein, ein Dschungeleber, kann manchmal Menschen angreifen und sie töten. Das passiert zuweilen in wilden Gegenden. Ja. So. Diese Lebensformen sind normalerweise nicht sehr anziehend für uns, und deswegen sind wir nicht sehr angetan, wenn wir hören, wie plötzlich Krishna diese Form annimmt. Doch hier muss jetzt eine wichtige Erläuterung folgen. In der Gita heißt es, dass die Inkarnation des Herrn nicht unter der Kontrolle der materiellen Natur stehen. Der Herr in seiner Form als Varaha verhält sich also nicht wie ein Schwein. Wir hören in einem der Gebete, wie diese Form völlig andersartig ist. Diese Gestalt wird als die Gestalt der verkörperten Veden bezeichnet, und in den Haaröffnungen deines Körpers sind die Ozeane untergetaucht. Aus gewissen Gründen, um die Erde hochzuheben, hast du jetzt die Gestalt eines Ebers angenommen. Das ist hier den Gebeten der Weisen, die zu Varaha beten, entnommen. O Herr, deine Form ist durch Darbringung von Opfern verehrenswert. Doch Seelen, die einfach halunken sind, vermögen sie nicht zu sehen. Alle vedischen Hymnen, Gayatri und andere befinden sich in der Berührung deiner Haut. In deinen Körperhaaren ist das Kusha-Gras, in deinen Augen die geklärte Butter und in deinen vier Beinen befinden sich die vier Arten fruchtbringender Tätigkeiten. O Herr, deine Zunge ist der Opferteller, deine Nasenöffnung ist ein weiterer Opferteller, in deinem Magen befindet sich der Essteller des Opfers und ein weiterer Opferteller ist die Öffnung deiner Ohren. In deinem Mund befindet sich der Brahma-Teller des Opfers, deine Kehle ist als der Soma bekannt, der Opferteller, und was immer du kaust, ist als Agnihotra bekannt. Ihr müsst zugeben, das ist keine gewöhnliche Sau. Darüber hinaus, o Herr, ist die Wiederholung deines Erscheins der Wunsch nach allen Arten von Einweihung. Also nochmal. O Herr, die Wiederholung deines Erscheinens ist der Wunsch nach allen Arten von Einweihung. Och, da muss man schon sehr poetisch sein, um das richtig zu verstehen. Dein Hals ist der Ort für drei Wünsche und deine Hauer sind das Ergebnis von Einweihung und das Ziel aller Wünsche. Deine Zunge ist die der Einweihung vorangehende Tätigkeit, Purvashita wahrscheinlich. Dein Kopf ist das Feuer ohne Opfer sowie das Feuer der Verehrung. Und deine Lebenskräfte sind die Gesamtheit aller Wünsche. Und dann geht es weiter. Also die Form der höchsten Persönlichkeit Gottes, der als Varaha erscheint, ist überhaupt nicht identisch mit der eines gewöhnlichen Ebers. Und hierin wird uns einmal mehr die wunderbare Natur Krishnas bewusst. Er nimmt so viele Inkarnationen an, wie Wellen, die auf einem Fluss entstehen. Immer wieder sind sie neu und immer wieder vollbringt er in diesen Inkarnationen außergewöhnliche Tätigkeiten. Zum Schluss zeigt er eindeutig, dass er identisch ist mit Krishna, indem nämlich die Form des transzendentalen Ebers vor den Augen aller Weisen plötzlich eine bläuliche Hauttönung annahm. Stellt euch das mal vor. So wussten sie, dass er, das Sanskrit-Wort ist hier Isha, ist Isha heißt der höchste Kontrollierende oder die höchste Persönlichkeit Gottes. So. Die Weisen drücken diese besondere Natur Krishna des Ebers aus, indem sie sagten, O höchster Herr, zweifellos sind wir die Bewohner der frömmsten Planeten, der Jana, Tapas und Satyalokas. Solche Bewohner sind in sehr frommen Körpern und werden niemals zulassen, dass ein Schwein sie berührt. Dann würden sie sofort ein Bad nehmen und daraufhin verschiedene vedische Läuterungszeremonien machen. Aber obwohl sie sagen, o höchster Herr, zweifellos sind wir die Bewohner der frömmsten Planeten, aber dennoch sind wir durch die Wassertropfen geläutert worden, die von deinen Schulterhaaren spritzten, als du deinen Körper schüttelst. Sehr nice, nicht? O Herr, deine wunderbaren Tätigkeiten kennen keine Grenzen. Jeder, der die Grenzen deiner Tätigkeiten kennen möchte, ist zweifellos albern. Jeder in dieser Welt ist durch die mächtigen, mystischen Kräfte bedingt. Bitte segne diese bedingten Seelen mit deiner grundlosen Barmherzigkeit. So. Der Herr hörte diese Gebete, berührte die Erde mit seinen Hufen und setzte sie dann aufs Wasser. Danach kehrte er zurück in sein transzendentales Reich. Jetzt die Segnung über euch alle, die ihr das gehört habt. Ich weiß, den meisten ist die Aufmerksamkeit auf das Prasadam abgeglitten, aber trotzdem ist hier eine Segnung für alle, die es gehört haben. Wenn jemand in einer Haltung hingebungsvollen Dienstes diese glückspendenden Erzählung vom Herrn in seiner Gestalt eines Ebers, die der Beschreibung wert ist, hört und beschreibt, ist der Herr, der im Herzen eines jeden weilt, sehr erfreut. Heute ist unser Tag zur Vollkommenheit gekommen, indem wir über die wundersame Eberinkarnation Krishnas gehört haben. Der Herr im Herzen ist erfreut. Und nichts bleibt unerreicht, wenn die höchste Persönlichkeit Gottes über jemanden erfreut ist. Durch transzendentalen Gewinn versteht man, dass alles andere unbedeutend ist. Wer sich im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn betätigt, wird vom Herrn selbst, der im Herzen eines jeden weilt, auf die Stufe höchster Vollkommenheit gehoben. Wer außer jemand, der kein Mensch ist, kann in dieser Welt existieren und nicht am letztlichen Ziel des Lebens interessiert sein? Wer kann den Nektar der Erzählungen über die Taten und Spiele der Persönlichkeit Gottes zurückweisen, die in sich selbst genug sind, uns von allen materiellen Qualen zu befreien? So. Wenn wir diese Spiele Krishnas hören, ist es äußerst wichtig, dass wir mit gespannter Aufmerksamkeit hören. Denn unser Geist wird zunächst einmal nicht bereit sein, diese transzendentalen Erzählungen widerspruchslos aufzunehmen. Es ist ein seltenes Phänomen, dass der Geist nur solche Dinge wahrnimmt, die er wahrnehmen will. Andere Dinge, die nicht bereits im Geist vorhanden sind, kann der bedingte Geist nicht wahrnehmen. In Wien gaben wir am letzten Sonntag, also es war erst vorgestern, ein Sonntagsfest, und da kam der Vater eines von Bhakta Fridolin und besuchte den Tempel. Und ich gab also eine Vorlesung, eine sehr, wie soll ich mich ausdrücken, spitze Vorlesung eigentlich. Es war das Ziel dieser Vorlesung, das Herz der Wiener zu beunruhigen, um sie auf den spirituellen Pfad zu bringen, beziehungsweise solchen, die nur halbherzig darauf wandelten, ein bisschen Dampf zu machen. So, Fridolins Vater hörte sich es an, und die Vorlesung war so aufgebaut, dass selbst ein Materialist da keinen Fehler dran finden konnte. Es waren logische Gedankenschritte, die ein paar Prämissen vorausgesetzt zu dem Ziel führten, wir müssen uns Krishna hingeben. Nun, als die Vorlesung fertig war, begrüßte ich den Vater, drückte meine Freude aus, ihn zu sehen. Und da sagte er mir, die Luft hier ist nicht gut. Die Luft ist miefig. Das ist nicht gesund für junge Menschen, hier zu leben. Es hat mich zunächst einmal recht überrascht. Der gleiche Vater wollte sich dann zu mir auf den Vyasasan setzen. Lila Shukra Prabhu hat das dann diesmal mit bewundernswerter Dezentheit verhindert. Ich habe bis jetzt also gebraucht, um das erstmal zu analysieren, was da in dem Wort vorgefallen ist, dieser Blüte von Mensch. Da fiel mir einfach nur die Kinnlade runter und ich sagte, da macht man eben das Fenster auf. Und dann wusste ich nichts mehr zu sagen zu diesem Thema. Dann bin ich weitergegangen. Das konnte ich nicht mich so schnell einstellen oder umstellen. So, mir fiel aber jetzt im Nachhinein, wo wir darüber ja in der Schar der Vaishnava sprechen, sofort auf. Der hat nur das gesehen, was er sehen wollte. Er war dagegen, dass sein Sohn Fridolin im Tempel lebte, und deswegen versuchte er, einen Fehler zu finden. Und als es ein bisschen schwierig war, einen Fehler, so richtig einen sinnvollen Fehler zu finden, da fand er die Luft nicht gut. Vielleicht lag das auch an ihm, dass die nicht so gut war. Kann man ein bisschen sarkastisch hier dazu sagen. Aber ein Materialist sieht nur das, was er sehen will. Andere Dinge nimmt er nicht wahr. Er nimmt es nicht wahr. Ich habe Leute gesehen, die sind in indische Tempel gegangen, sind in diesen wunderschönen Tempel gesehen und haben Prabhupadas Murti gesehen und gesagt, der Murti ist aus Plastik, das kann nicht echt sein. Oder, ich meine, es gibt hier tausende von Beispielen dafür, wie Menschen ihre Schwierigkeiten haben. Als Harshu Prabhu das erste Mal nach Vrindavan kam, mit seinen spitzen, eleganten Schuhen, die Schuhe der Mittelklasse, und ein Neidhemd hatte er an, nicht? Aus Siebenbürgen hatte er das wohl mitgenommen, als er von da kam. Da fiel mir das auch auf, wie Harshu Prabhu also unter dem Kulturschock doch deutlich litt, nicht? Wo sind denn hier die Türklinken, fragte er, als die, das vergesse ich niemals. Wo sind denn hier die Türklinken, fragte er, als er in Vrindavan angekommen war. Der sah nur, dass da keine Türklinken waren. Das hat sich natürlich gelindert, als der Harshu Prabhu sitzt jetzt unter uns. Wir wissen, dass er nur dass er völlig in der Transzendenz verankert ist mittlerweile. Aber damals fiel es wirklich auf. Wo sind denn hier die... Ich war also sprachlos. Ich brauchte 2 Tage, um das auch wieder zu verdauen und darauf dann sinnvoll einzugehen. Nicht? Das zeigt, wie sehr wir unter dem Diktat des Geistes stehen. Der Geist nur das sieht, was er sehen will, was er sehen kann, was er durch sein Karma bedingt ist, wahrzunehmen. So, wenn wir über Krishnas transzendentale Spiele hören, ist das zunächst einmal eine Herausforderung für unseren Geist. Wie soll das möglich sein, dass hier eine Inkarnation Krishnas so groß wie eine Daumenspitze aus einer Nase noch dazu hervorgeht? Aus der Nase Brahmas sich erweitert und plötzlich anfängt zu schreien und zu brüllen, dass die Weisen anfangen zu jubilieren. Krishna ist da! Haribol! Und dann spritzen die Wassertropfen von der Form des Herrn auf die Weisen, und die freuen sich, die rennen danach wie wir, wenn Jiva das Wasser über die Vaishnavas versprengt. Ne? Der Geist muss das erstmal wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen. Deswegen heißt es in den Schriften, dass wir mit gespannter Aufmerksamkeit hören müssen. Nicht so wie dieses Kindervolk hier, was im Augenblick so: Jungs, bitte ein bisschen aufmerksam. Es gibt gleich Prasadam, wenn ihr stetig da sitzt, kommt es schneller. Nicht? So, gespannte Aufmerksamkeit können wir nur entwickeln oder nur haben, wenn unser Geist konzentriert ist, wenn unser Geist rein ist. Wenn Kamis über die transzendentalen Aktivitäten Krishnas hören, können sie nichts wahrnehmen. Warum? Weil ihr Geist so verunreinigt ist. Da dringen diese Informationen nicht durch. Wenn wir dagegen sagen würden, wer jetzt der neue Fußballstar ist, wie der sich verliebt hat, und wie er sich beim Skilauf den Knöchel gebrochen hat, dann würden alle, die Kramis, natürlich sofort hochinteressiert sein. Was, wirklich? Ja. Und eine leichte Verletzung. Was? Erzähl mir genau, wie das geschah. Und während er die Woche anfing, ein bisschen seinen Unmut zu zeigen. So, der Geist des Kramis ist dermaßen stark verunreinigt, dass er nicht die transzendentalen, wunderbaren Aktivitäten Krishnas wahrnehmen kann. Wenn der Kami vor den Altar tritt, dann kann er auch nicht Radha Madan Mohan wahrnehmen. Er sieht wahrscheinlich nur 2 Blumensträuße. Warum? Weil sein Geist auf Blumensträuße ausgerichtet ist. So ist mir es jedenfalls gegangen, ein Beispiel stärkster Verunreinigung, als ich das erste Mal vor den Altar trat. Ich sah nur ein Blumenmeer. Was soll da sein? Ja, unsere Tätig sind da. Schau mal genau hin. Nee, ich sehe nur Tulpen. Das ist die Situation der bedingten Seele. Der Geist muss also gereinigt werden. Der Geist kann jedoch nur gereinigt werden, wenn unsere Angewohnheiten wie Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität rein sind. Wir können niemals erwarten, reine Gedanken zu haben und konzentriert zu sein auf Krishna, wenn wir in unserem Leben nicht das Prinzip der Tapasya, der Entsagung von materiellen Sinnenfreuden, praktizieren. Je mehr wir in unserem hingebungsvollen Dienst uns bemühen und selbstsüchtige Motive wegtun, desto leichter fällt es uns, in die transzendentale Botschaft des Herrn Zugang zu finden. Jeder hat es sicherlich auf Sankirtan einmal erlebt oder nachdem er irgendeinen Marathon zu Ende gemacht hat. Wenn man dann ein Vers liest, ist dieser Vers praktisch ein Sesam öffne dich. Mit anderen Worten, eine Möglichkeit, tatsächlich Krishna völlig zu verstehen. Man wird in Kontakt gebracht mit Krishna. Die transzendentale Botschaft des Herrn hat eine so große Kraft. Die Kraft jedoch fängt erst dann richtig an zu wirken, wenn die Aufmerksamkeit gespannt ist. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier ausdrücken wollten. Wir in dieser Bewegung für Krishna-Bewusstsein üben uns eigentlich in all unseren Tätigkeiten nur darin, diese gespannte Aufmerksamkeit für die transzendentale Botschaft des Herrn aufzubringen. Die Aufgabe eines jeden Devotees ist es, 24 Stunden am Tag über Krishna zu hören, zu chanten und an ihn zu denken. Ich hatte, glaube ich, darüber schon einmal eine Vorlesung gehalten, über die Vaishnava-Praxis der vorangegangenen Zeiten. Und zwar war es da üblich, dass die Devotees so viele Runden wie möglich chanteten, meistens den ganzen Tag chanteten, um eben den Herrn durch das Medium des Klanges im Herzen empfangen zu können. Unser Herz ist das geeignete Empfanggerät für die höchste Persönlichkeit Gottes. Doch auch hier müssen wir unser Herz bedecken, entdecken, also freimachen von allen materiellen Bedeckungen. In den vorangegangenen Vorlesungen in Wien eigentlich auch, aber davor in dem Devotee-Kreis in Jugoslawien, haben wir oft davon gesprochen, wie das Herz von 5 Arten von Bedeckung zugedeckt ist, sodass es sehr schwierig ist, diese gespannte Aufmerksamkeit aufzubringen. Die erste Bedeckung ist, dass wir uns für diesen physischen Körper halten. Zweite Bedeckung, die aus diesem Bedeckung herausgeht, hervorgeht, ist, dass wir Sinnbefriedigung als den Standard für Genuss oder Wohlergehen praktisch oder der Geist bedeckt ist von diesen 5 Formen der Illusion, ist es für uns sehr schwierig, diese gespannte Aufmerksamkeit aufzunehmen. Die Menschheit geht unter in der körperlichen Auffassung des Lebens, wo sie keine Möglichkeit hat, die Herrlichkeiten Krishnas zu hören. So in dieser transzendentalen Bewegung müssen wir darauf achten, dass unsere Krishna-Katha immer gut geht. Zwischendurch sollte man etwas lesen. Wenn man warum so viel sprechen über dies und über jenes, warum nicht lesen? Oder wir sollten hören. Prabhu, wollen wir nicht etwas kurz über Krishna erzählen? Wenn wir Auto fahren, können wir Kassetten reinwerfen in das Autokassettengerät und hören und dann anhalten zu bestimmten Zeiten und darüber sprechen, aus eigenen Verwirklichungen hierüber sehen. Und so kann es geschehen, dass der Geist langsam, aber dennoch stetig von diesen materiellen Bedeckungen befreit wird. Ein anderer Punkt, ein letztlicher Punkt. Ich habe die Seite verschlagen. Welches? 1335, danke. War hier zu sehen. Auf diesen höheren Planeten, Janaloka, Tapaloka und Satyaloka, leben die höchsten intellektuellen und frommen Lebewesen. Und als sie die außergewöhnliche Stimme des Ebers hörten, konnten sie verstehen, dass dieser Klang vom Herrn und von niemand sonst ausging. Das ist, was wir auch letztendlich durch unser Tun erlangen möchten. Im Herzen die Stimme des Herrn hören. Stell dir das mal vor, Hashu Prabhu. Du hörst die Stimme des Herrn im Herzen. Das wäre doch wirklich der Nektar. Die Unterweisung Krishnas direkt zu hören und direkt verbunden zu sein mit dem Herrn. Dazu ist es wichtig, dass man mit Krishna direkt verbunden ist. Ich möchte hier jetzt, weil wir auf einer Farm sind und wir deswegen ein paar sehr farbenfrohe Geschichten brauchen, um begeistert zu werden von diesem Thema, eine solche erzählen. Und zwar von einem Vaishnava-Acharya namens Vishnuswami. Vishnuswami saß einst in der Gemeinschaft von mehreren Brahmanas, die seine Schüler waren, und dachte sich, in dieser Gemeinschaft ist kein wirklicher Nektar zu erhalten, kein wirklicher Rasa oder Saft. Ich möchte so gerne über Krishna erzählen, aber diese Brahmanas sind nur an Ritualien erziehen interessiert. Und ich möchte so gerne einen Schüler haben, der ein reiner Geweihter Krishnas ist und mich nicht mit diesen orthodoxen Ritenfreunden abgeben müssen. So, als er diesen Wunsch manifestierte, erschien wenig später eine Shudra, der unbedingt von ihm lernen möchte. Dieser Shudra sagte, er wolle sogar der Schüler sein von Vishnuswami. Als das die Brahmanas hörten, wurden sie sehr böse. Wie kannst du dich an unseren spirituellen Meister wenden, ohne ein Brahmana zu werden? Tu erst mal den Brahmanas dienen, vielleicht wirst du dann in irgendeiner deiner zukünftigen Geburten einmal als Brahmana geboren werden worden. So, der Sutra-Schüler war aber, und das konnte Vishnuswami gleich erkennen, bereit, von ihm Einweihung zu empfangen. Dieser Sutra-Schüler war eine große Seele. So, Vishnuswami beschäftigte ihn deswegen zunächst einmal in dem Dienst, indem er ihn in den Kuhstall schickte. Und dort anstellte. Er gab ihm einen bestimmten Mantra zu chanten, wo der Name Kuh vorkam. So, Brahmana-Schüler, die lachten daraufhin, aha, der hat den Kuh-Mantra, das ist ja schön, und das spirituelle Meister hat sich einen Witz mit ihm erlaubt. Er hat ihm nicht einen anderen Mantra gegeben. So, der Sutra war also in dem Kuhstall und putzte die Kühe von hinten und von vorne und machte sie sauber und schändete dabei ständig mit großem Enthusiasmus den Kuh-Mantra. Ich bin so froh, dass ich die Barmherzigkeit meines Gurus gekriegt habe. Irgendwann einmal kam ein Schüler von Vishnuswami herein und sah, wie der Brahmana eine Kuh sauber machte, und dabei kam mehr und mehr Wasser aus dem gleichen Eimer heraus, ohne jemals zu versiegen. Immer mehr Wasser. So dass er sich, geht sofort zu Vishnu Swami hin und sagte, Vishnu Swami, du hast dir hier irgend so einen Geist aufgelacht, der hier den Stall macht. Hier kommt nämlich immer Wasser aus einem Eimer hervor, ohne dass der Eimer jemals versiegt. Der hat irgendwelche tantrischen Rituale ausgeführt und ist bestimmt verbunden mit irgendwelchen Geistern. So, Vishnu Swami ging daraufhin in den Kuhstall, um zu sehen, was da war, und sah, dass Krishna da stand und immer Wasser für Wasser sorgte. Er konnte deswegen verstehen, das ist ein ganz besonders großer Devote hier. Krishna hilft ihm bei seinem hingebungsvollen Dienst. Nach einiger Zeit dann kam der Schüler wieder zu ihm und sagte, ich möchte von dir eingeweiht werden, bitte gib mir den Mantra. Und wieder waren diese Kastenbrahmanas um ihn herum und so gab ihm wie soll ich mich ausdrücken, Vishnu Swami, den Ochsenmantra. Krishna hat eine Blume auf dich geworfen, vom Altar, wir haben es gesehen. Du bist sehr vom Glück begünstigt, weil du mit so gespannter Aufmerksamkeit den transzendentalen Spielen des Herrn lauscht. Wir müssen also danach wirklich nicht mehr verehren, als wir es tun, getan haben. So, Vishnu Swami sah sich also jetzt wieder in der Bedrohung und gab ihm diesmal ein Ochsenmantra. Da war einfach nur in Sanskrit verfasst etwas über einen Ochsen. Der Ochse ist so stark und flücht das Feld, er ist unser Vater. So etwas war jetzt in Versform drin. Und er war sehr erfreut und sagte, gut, dann schenke ich den Ochsenmann drin. Nun ein paar Tage später kamen wieder die Schüler mit offenen Mündern zu Vishnu Swami und sagten, er chantet die ganze Zeit den Ochsenmantra und sein Chanten ist so powerful, dass jetzt ein riesen Ochse im Stall steht, der so groß ist, dass er kaum durch die Tür mehr passt. Und Vishnu Swami kam hin und sah diesen Aspiranten, wie man so schön sagt, vor einem riesen Ochsen dastehen. Aber das war gut, denn es gab in diesen Hofe, in diesem Ashram einen riesen Felsen. So wurde der Ochse wurde ein Tau um den Felsen gelegt und der Ochse zog diesen Felsen weg. So, Vishnu Swami dachte sich, ich habe hier einen sehr, sehr powervollen, eine sehr machtvolle Persönlichkeit, die durch seine Hingabe zu mir, seinem spirituellen Meister, Berge versetzen kann. Und daraufhin näherte sich wieder der Shudra und sagte, bitte gib mir die Einweihung, ich weiß, ich bin es nicht wert. So wieder saßen die Brahmanas um ihn herum und frotzelten, wie kann dem Einweihung gegeben werden. Doch diesmal sagte Vishnu Swami, ihr habt Augen und ihr seht nicht. Wenn dieser Schüler den Kuhmantra chantet, kommt Wasser. Wenn dieser Schüler den Ochsenmantra chantet, kommt ein Ochse. Wenn dieser Schüler den Hare Krishna Mantra chanten wird, dann wird Krishna erscheinen. Deswegen bin ich gerne bereit, ihn einzuweihen. Das war Vishnu Swami, eine Geschichte aus seinem Leben. Für die Gurukul nachempfunden und frei erzählt. Die Geschichte macht jedoch auch einen interessanten Punkt, meinen letzten Punkt für heute, dass die Herrlichkeit des Herrn empfangen werden kann von Menschen, die in einem bedingten ein bedingtes Dasein führen, vorausgesetzt sie hören mit gespannter Aufmerksamkeit. Das ist der gleiche Punkt mit einer anderen Schattierung. Man braucht Vertrauen dazu. Vertrauen in Krishna Bewusstsein ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und dieses Vertrauen wird die Grundlage bilden für sämtlichen spirituellen Fortschritt den wir machen können. Unser Vertrauen ist im Augenblick lückenhaft, weil wir in der Dunkelheit der Unwissenheit sind. Doch diese Unwissenheit von Krishna, in der es uns nicht möglich ist, Krishna so einfach zu vertrauen, uns einfach ihm hinzugeben, einfach seinen Willen zu tun, ist nur die Ursache für unsere Fesselung ans materielle Dasein. Lasst uns deswegen mehr und mehr Wissen aufnehmen und mehr hören, denn allein dieses Wissen kann diese Unwissenheit bereinigen. Prabhupada spricht über dieses Vertrauen in sehr intensiver Weise. Menschen, die fast wie Tiere sind, haben kein Vertrauen in oder kein Wissen von den offenbarten Schriften. Obwohl einige jedoch Wissen haben und sogar Passagen zitieren können, haben sie nicht wirklich Vertrauen in die Worte der Schriften. Und obwohl andere vielleicht Vertrauen in Schriften wie die Bhagavad Gita haben, glauben sie doch nicht an die Verehrung der Persönlichkeit Gottes Shri Krishnas. Solche Menschen können nicht im Krishna-Bewusstsein bestehen. Sie fallen herunter. Von den oben erwähnten Personen sind diejenigen, die kein Vertrauen haben und immer voller Zweifel sind, nicht in der Lage, auch nur den geringsten Fortschritt zu machen. Menschen ohne Vertrauen in Gott und seine offenbarten Worte finden nichts Gutes in dieser Welt noch in der nächsten. Für sie gibt es kein Glück. Man sollte deswegen den Prinzipien der offenbarten Schriften mit Vertrauen und Glauben folgen und so auf die Ebene des Wissens erhoben werden. Nur dieses Wissen wird einem helfen, auf die transzendentale Ebene des spirituellen Verstehens erhoben zu werden. Das ist in einer kurzen Zusammenfassung die Bedeutung des Krishna-Bewusstseins. Auf die transzendentale Ebene erhoben zu werden, durch spirituelles Wissen. Wissen allein jedoch reicht noch nicht. Es muss begleitet werden von ekstatischen hingebungsvollen Dienst, damit es zu verwirklichen müssen werden kann. Ich möchte hier enden. Es ist ein sehr glücksverheißender Tag heute. Und die Vorbereitung für Nityanandas Erscheinungstag. Das ist auch ein sehr glücksverheißender Tag sein wird. Wir sind gerade zurückgekommen von einer Predigertour und ich möchte jetzt damit den philosophischen Teil abschließen und den Devotees hier zu uns zur Ermutigung ein wenig davon erzählen. Es ist so, dass Krishna im Augenblick sehr große Pläne hat, was die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins betrifft. Wir haben zum Beispiel ein Programm in Novi Sad gehabt, in einer Kathedrale, wo mindestens 400 Leute drin waren. Ich denke, es müssen 600 gewesen sein. Die Leute wurden begrüßt von allerlei Hare Krishna-Weisen, die Lila. Mindestens 400 Leute drin waren. Ich denke, es müssen 600 gewesen sein. Die Leute wurden begrüßt von allerlei Hare Krishna-Weisen, die Lila Shuka auf der Orgel schon mal zur Vorbereitung georgelt hat. Das ist wie ein Chorbuch mit durchgedrückten Kreuz, natürlich. Und dann haben wir ein Programm gegeben und das Interessante bei diesem Programm war, ich weiß mal, so normalen Bhajans und ich habe zwischendurch immer Dinge erklärt. Es war nicht so, dass wir direkt eine Predigt halten konnten, weil es war immerhin die Kirche und wir hatten uns leider mit dem Pfarrer etwas verkracht. Guneshwara hatte nämlich taktlos den Altar einfach weggeräumt und dann eine Bühne dahin gebaut, wo der Altar sonst war. Und das hat den armen Pfarrer doch erheblich gestört, wobei ich ihm sogar nachempfinden konnte. Nicht? Und dann hat er die Sitze für die Heiligen, das war eine katholische Kirche, auch weggestellt und setzte sich der kleine Sudarshan da drauf und turnte da drauf rum und das war auch nicht sehr gut. Also es fing etwas beklommen an, weil der Fahrer nicht so begeistert war. So, und so konnte ich nicht eine richtige forsche Predigt geben, habe aber die Pausen ausgenutzt, immer die Lieder zu erklären und da so viel Krishna-Bewusstsein wie möglich reinzubringen. Nach jedem Kirtan war donnernder Applaus. Es war unglaublich kalt da drin. Unglaublich kalt. Mir ging also mit einer Decke über den Dhoti, da habe ich mich hingesetzt. beim Singen kam einem so eine Fahne von dem Mund. Und die ganze Zeit sind diese Leute einfach da gesessen und haben dröhnend applaudiert. Das Ganze wurde im Fernsehen, vom Novichat Fernsehen übernommen. Ihr wisst, da gibt es in den alten Kathedralen, da geht der Pfarrer so die Treppen hoch und kommt, glaube ich, auf ein, heißt es Kanzel? So ein Hochsitz praktisch, von wo aus er dann predigt, nicht? Und von diesem Hochsitz aus haben also die Fernsehleute uns gefilmt, ein Interview gegeben. Wie finden Sie denn, dass eine indische Kultur in einer katholischen Kirche ein Programm hält? Ist das nicht ein bisschen selber? Nein, habe ich gesagt, ich liebe verwackelte Bilder. Da entstehen Spannungen. Nicht? Aber im Grunde genommen ist es nur äußerlich ein verwackeltes Bild, denn wir sind ja eigentlich Verehrer des Eingottes. Es gibt ja nur Eingottes. Das Programm war sehr nice und danach war der Fahrer wieder ausgesöhnt, dass er uns zum Slivovic oder zum Pflaumenschnaps bei sich einlädt ins Haus, was wir höflich ablehnten und dann mit ihm doch noch in einen Kontakt kamen. Dann hatten wir sehr umgreifende Programme in Beograd im Studentska Kulturistka Center. Hatten wir mehrere, also zwei Programme und am Ende hatten wir immer Bhakti Shakti. Das ist ein sind Devotees, Guneshwara und Mahodari und Madana Ratya. Die haben dazu mit westlichen Instrumenten unsere Bhajans begleitet. Ich kann nur jedem empfehlen, der noch letzte Anhaftung an Rock'n'Roll in seinem Herzen trägt und die reinigen möchte, die zu hören. Das sind sehr nice Aufnahmen. Gopinath und Hare Krishna haben wir gechantet und am Ende wurde so enthusiastisch. Haben wir einfach unsere Chadas genommen und mit denen in der Luft geweht. Und die Beograder sind ja sehr heftig in ihrem Temperament, sind aufgestanden, haben gebrüllt, geklatscht, getakt, manche haben vor der Bühne angefangen zu tanzen. Und auch hier war wieder das Fernsehen da. Wir haben aus vielen Teilen Jugoslawiens begeisterte Anrufe gekriegt, wie ich habe euch im Fernsehen gesehen. Nicht, das war also sehr nice. An einem Morgen haben wir sogar einen Morgenspaziergang im Fernsehen gemacht. Da ging es so an der Seite eines vereisten Sees entlang und ich habe hauptsächlich Geschichte mit einer Krishna-bewussten Moral erzählt. Und das wurde auch zusammengestellt und zu einer eher naturalistisch wirkenden Präsentation des Krishna-Bewusstseins zusammengeschnitten. Es war auch sehr nice und im Fernsehen angekommen. Dann haben wir bei unserem Programm eines, zum Beispiel in einem ausgesprochenen Rockschuppen, das war so in dem Keller einer riesigen Schule, ein Programm gemacht, was auch restlos überfüllt war. Wir saßen da auf so einer kleinen Bühne und auch da haben die Leute sehr, sehr begeistert unserer Philosophie zugehört. Da war auch die Sängerin von einer sehr bekannten Rock'n'Roll-Gruppe aus, oder so Musikgruppe, sagt man besser, aus Jugoslawien da und hat angefangen, sich so zu interessieren, dass sie inzwischen Hare Krishna chantet auf Beat. Die Sonntagsprogramme in dem Tempel in Beograd sind so groß, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Da waren so viele Leute, dass manche einfach draußen Fassaden essen mussten, mit dampfenden Atem. Aber das hat die nicht verbittert, denn das Programm war einfach so ekstatisch. Die waren, manche von den Gästen mussten verstaut werden in den Brahmachari-Betten, von wo aus die Liebe der Person betrachtet haben, weil die Räume einfach nicht mehr voll wurden, schon überfüllt waren. Das Zimmer, wo ich drin war, war knackevoll mit bedingten Seelen, nicht? Die lugten durch die Türen in den Tempelraum. Überall waren Leute, selbst hinter dem Bild da waren. Nicht? Es war also wirklich sehr, sehr gut besucht. Auch Ljubljana hatten wir in einem Hotel. So viele Leute, der Saal wurde einfach viel zu klein. Und haben dann auch in kleinen Dörfern, in Novi Mesto und solchen Klassikern Programme gehalten. Aber ein interessantes Programm, was wir gegeben haben, war im Gouverneurspalast von Rijeka, ein ganz schön alten Gebäude aus der habsburgisch-ungarischen Zeit noch, mit wunderbaren Treppen, mit nackten Göttern und Göttinnen, die uns grüßten, als wir reingingen, also Marmorstatuen natürlich. Und dann haben wir dort ein Programm gegeben und in eines der Lieder haben wir ein Piano eingearbeitet. Da hat Lila Schuka Piano gespielt, hat praktisch weiße Perlen auf roten Sand geworfen. So hat er Piano gespielt. Nicht? Und das war natürlich auch sehr... In Zagreb mussten wir gleich 3 Zugaben geben. 3 oder 2? 2 glaube ich nur. In Belgrad haben wir 3 gegeben. Und so konnten wir einfach sehen, auch die bulgarischen Devotees waren jetzt an der Freiheit, die konnten kommen. Wir konnten einfach sehen, dass Krishna-Bewusstsein, wenn es einfach nur anziehend präsentiert wird, einfach alle bedingten Seelen fasziniert, die sind ja schon bereits Krishna-bewusst. Es ist jetzt einfach die Zeit, wo es an uns liegt, unsere mentalen Spinnengewebe, unser mentales Spinnengewebe praktisch, mit transzentraler Klangschwingung zu zerfetzen, sodass wir uns mit großer Entschlossenheit in Krishnas Dienst hinein geben können. Das ist sehr, sehr wichtig. So wie diese Bereitschaft da ist von den Devotees, wird Krishna einfach ohne zu zögern große Menschenmengen schicken. Wir wussten nie, woher diese Leute kamen, denn wir hatten kaum Zeit, die Programme anzukündigen. Die waren einfach, so, nur um es einmal zu sagen, in einer Stadt Panchevo oder Panchava, klingt wie Pandava, da waren nur 6 Fakaten ausverkauft, also vorher verkauft worden. Und jeder fragte sich, obwohl die Veranstalter wollten gar nicht mehr. Die Veranstalter wollten gar nicht mehr, die wollten das Programm gar nicht machen. Aber als wir dann anfingen, war der ganze Saal wieder wieder voll und alle. Gleich war eine Filmerin da, eine Jungfilmerin, die eine Filmreportage gemacht hat. Wir müssten bald, ihr von der Guru Crew solltet bald so weit sein, dass ihr bei Programmen mitgehen könnt. Das wäre sehr, sehr nice. Der kleine Nimai, nicht? Nimai, du solltest noch ein bisschen aufmerksamer bei der Bedanker-Trommel sein. Du kannst schon so gut spielen, musst noch ein bisschen dynamisch werden, dann wird es sehr gut. Und auch ihr, du kannst, glaube ich, sehr gut singen und auf den großen Wompers spielen, ne? So, wir müssen einfach mal unsere Guru-Kuh da mitnehmen und dann, die sollten wir in Deutschland einsetzen und die Herzen gewinnen, denn es ist so, dass in Jugoslawien sind die Leute, das Herz ist noch nicht so arsch verkrustet, nicht? Das sieht man auch an den beiden querigen Bhaktis. Die ist eine ganz andere Mentalität. Ne? So, hier müssen wir mit den Herzgewinnern, mit den Guru-Kindern, glaube ich, bei Programmen agieren. Das wäre sehr schön, wenn ihr euch bereitet auf diese große Aufgabe. Und dann übernehmen wir Deutschland im Sturme. Ich würde es ja gerne, ich plane das mal, darf das mal so planen, einfach in den Schuh führen, in so eine Tour, mit, dass du musst natürlich dabei sein, um das alles zusammenzuhalten. Gut, ich wollte damit nur kurz zeigen, wie Krishna uns einfach diese Möglichkeiten gibt. Wir wurden da vor einiger Zeit, konnten wir uns überhaupt nicht frei bewegen. Jetzt hat die Virata gestern angerufen aus, der ist jetzt in der DDR auf dem Alexanderplatz gewesen und hat dort Kirtan gemacht in Ostberlin. Nicht? Und die Leute kamen in Strömen herbeige und nicht die Spur eines Popos oder des Stasis waren zu sehen. Haschu hat das unlängst ist einmal von denen in unangenehmer Weise ins Gefängnis gebracht worden. Nicht eine Spur von denen war zu sehen. In Tschechoslowakei, wo diese Umwälzungen waren, ist es so, dass vielleicht ganz gut für die Devotees ein bisschen weltliche Geschichte in Verbindung mit Krishna-Bewusstsein zu hören. Da gab es diese Reformationsbewegung, die schließlich in einer Demonstration durchgekommen ist, wo wir mit einem riesen Kirtan, unserem ersten öffentlichen tschechoslowakischen Kirtan, teilgenommen haben. Der Präsident, der dann gewählt worden ist, Havel heißt er, ist so begeistert vom Krishna-Bewusstsein geworden, weil er, und er schreibt in seinen, er hat so eine eigene Zeitung, die er herausbringt, da schreibt er, dass er die Bewegung für Krishna-Bewusstsein als eine der wichtigsten Kräfte der Reformationsbewegung ansieht. Nicht? Weil wir zu dem richtigen Zeitpunkt da waren. Auch in Rumänien, wo der Bluthund Ceausescu, nicht? Ceausescu, nicht? Jetzt gestürzt worden ist, und sich schlagartig die Politik verändert, ist Kirtiraj jetzt gekommen mit einem riesen Lastwagen voller Prasadam, welches ihm die Regierung gegeben hat, und verteilt dort Prasadam an die Rumänen. Nicht? Also in West-Berlin, das wird bald nicht mehr, bald wird die Welt nicht mehr West-Berlin sagen, weil sie jetzt über Wiedervereinigung sprechen. Das ist jetzt das Gespräch. Die wollen alle Wiedervereinigung. Selbst wir sind an dem Tag, als die Mauer geöffnet wurde, gar nicht schüchtern nach Ostdeutschland gereist, gefahren mit der S-Bahn oder U-Bahn oder so, und sind dann von der Ostseite nach Westdeutschland mit einem brausenden Kirtan durchgekommen, direkt vor die Kameras der Weltöffentlichkeit, denn wir dachten uns, was ist Geschichte ohne Krishna? Und haben also, wir waren sogar im zweiten deutschen Fernsehen für längere Zeit zu sehen und überall halt nicht, Newsweek und überall. So, da haben die Leute auch schon gesungen, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Also die wollen Wiedervereinigung haben. Und man redet nicht mehr ob Wiedervereinigung, sondern wann und wie Wiedervereinigung. Nicht? So, Berlin wird jetzt auch nicht mehr einfach nur ein kleines Nestchen in der Ecke sein, sondern wird plötzlich in den Mittelpunkt Deutschlands rücken, weil Ostdeutschland.